Hallo und herzlich willkommen hier zum 7. Medientalk vom Landkreis Göttingen. Ich bin Jennifer Bullard und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Rechtsextremismus im Netz. Und dazu haben wir auch wieder zwei Experten mit dabei. Einmal Viet Hoang, Bildungsreferent der Amadeu Antonio Stiftung. Hallo erstmal.
Hi.
Und dann haben wir noch Jonas Huwald von der Stelle zur Förderung von Vielfalt, Demokratie und Toleranz beim Landkreis Göttingen. Ebenfalls hallo.
Hallo.
Ja, und hinter dem Medientalk, da steckt natürlich auch noch ein ganzes Team, nämlich von den Familienzentren im Landkreis, von dem Kreismedienzentrum, Prävention als Chance ist mit dabei, der Fachdienst Jugend und natürlich auch das Projekt Kita-Einstieg, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und ihr habt heute wieder die Gelegenheit, bei uns zum Thema Rechtsextremismus im Netz eure Fragen an unsere Experten loszuwerden. Und dazu gibt es hier im Livestream wieder die Möglichkeit in den Kommentaren. Also da könnt ihr einfach gerne eure Fragen reinschreiben und wir werden die dann nachher aufgreifen und auch versuchen zu beantworten. Und jetzt nochmal so ein kurzer Überblick über unseren heutigen Ablauf. Was haben wir heute genau vor? Also wir wollen so ein bisschen starten damit, wie wird Rechtsextremismus überhaupt definiert? Also wo fängt Rechtsextremismus überhaupt an? Wie lässt sich der vielleicht auch eingrenzen? Gibt es da bestimmte Erkennungsmerkmale und auch Anknüpfungspunkte für die rechte Szene bei Kindern, bei Jugendlichen, aber auch bei Erwachsenen? Das ist unser erster Themenschwerpunkt. Und dann wollen wir auch nochmal schauen, wie das eigentlich so in der digitalen Welt aussieht. Also Stichwort Filterblase, Gaming-Communities, Messenger-Dienste, aber auch die Themen Hate Speech und Fake News sind heute bei uns mit drin. Und wir wollen dann auch nochmal drauf schauen, wie es denn so in der Familie an sich aussieht. Das heißt, welche Präventivmaßnahmen können Familien treffen und welche Tipps und Maßnahmen gibt es, wenn zum Beispiel ein Familienmitglied in die rechte Szene abdriftet oder aber auch von der rechten Szene irgendwie bedroht wird. Also was lässt sich da tun? Das ist auch ein Punkt, den wir ansprechen werden. Und zu allerletzt wollen wir dann natürlich nochmal auf die Schule kommen als Institution. Welche Möglichkeiten hat die, beziehungsweise wo ist sie da vielleicht auch verpflichtet zu handeln? Also wie muss da zum Beispiel künftig Medienkompetenz vermittelt werden und wie kann man da das Demokratieverständnis noch so ein bisschen fördern? Und damit jetzt unsere Experten auch nochmal kurz zu Wort kommen, Viet, stell dich doch nochmal bitte ganz kurz vor, bevor wir starten.
Ganz kurz, okay, alles klar. Also ich bin Viet Hoang, ich bin Bildungsreferent bei der Amadeu Antonio Stiftung im Projekt Good Gaming, Well Played Democracy. Und da gucke ich mir an, was in Gaming-Communities an Umgang ist erstmal, wie Gaming-Communities als sozialer Raum funktionieren und dann später auch, was dort an Hate Speech ist, an toxischem Verhalten und dann, wenn es ganz schlimm wird, auch wie Rechtsextreme quasi Gaming-Communities versuchen zu nutzen und missbrauchen.
Und Jonas, wenn du auch noch mal ein paar Worte zu dir sagen könntest.
Genau, es wurde schon gesagt, ich arbeite für den Landkreis Göttingen und dort für die Stelle zur Förderung von Vielfalt, Demokratie und Toleranz, die es jetzt schon seit 2015 gibt. Und die wurde eben geschaffen, um die Themenfelder Demokratieförderung und Demokratiegefährdung innerhalb der Kreisverwaltung so ein bisschen zu bündeln. Und sie ist angelegt als Fachstelle, die die Entwicklung in den genannten Themenbereichen im Landkreis eben im Blick behält. Und andererseits fungiert sie als Beratungs- und Anlaufstelle für Personen mit konkreten Hilfebedarfen, die sich beraten lassen wollen, zu Vorkommnissen. Und da berate ich Menschen aus Verwaltung, aus der Politik, aber auch Akteurinnen, Vereine aus der Zivilgesellschaft. Und als Teil dieser Tätigkeit koordiniere ich auch eine von zwei Partnerschaften für Demokratie im Landkreis. Davon gibt es jetzt mittlerweile schon bundesweit über 300. Die sind gefördert über das Bundesprogramm Demokratie leben. Und da haben wir das Ziel, eben vor Ort lokale Initiativen zu stärken. Einerseits strukturell, andererseits aber auch finanziell. Also man kann Anträge bei uns stellen, um eben Projekte zu fördern, die sich gegen Ausgrenzung, gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit engagieren oder sich eben für ein demokratisches und tolerantes Miteinander vor Ort einsetzen.
Ja, vielen Dank erstmal. Und wir wollen ja jetzt natürlich sofort ins Thema reinstarten, weil es doch ziemlich komplex ist. Und das allererste, was da natürlich erstmal ein bisschen wichtig ist, um das einzugrenzen, vielleicht könnt ihr da weiterhelfen, wo fängt Rechtsextremismus denn eigentlich genau an? Gibt es da irgendwie konkrete Merkmale, an denen man Rechtsextremismus erkennen kann?
Es gibt auf jeden Fall ganz schön viele Konzepte und ganz schön viele Forschungsansätze, um das einzugrenzen. Das ist, wenn man sich wissenschaftlich damit beschäftigt, auf jeden Fall total hilfreich. Wenn man damit pädagogisch arbeiten möchte, nicht ganz so klar meistens, weil es gibt nicht irgendwie das eine Symbol, was irgendwie sagt, okay, jetzt ist die Person rechtsextrem, oder die eine Klamottenmarke, dass die das irgendwie super simpel macht. Sondern es ist so ein ganz fieses Zusammenspiel von verschiedensten Faktoren, verschiedensten Einstellungen vor allem und Verhaltensweisen. Und wenn es wirklich sehr eindeutig wird, dann hat man auch wirklich eine sehr krass rechtsextreme Person vor sich sitzen. Das sind dann schon Fälle, mit denen ich gar nicht mehr arbeite quasi, die in meinem Arbeitskontext sehr selten vorkommen, würde ich sagen. Aber vielleicht, um das noch ein bisschen konkreter zu machen, würde ich kurz rübergeben zu Jonas.
Genau, also ich kann ja vielleicht einfach ergänzen. Ich glaube, das Bild von vielen, die jetzt vielleicht auch zuhören oder zuschauen, ausmacht, ist sozusagen dieses klassische, wir haben eine demokratische Mitte und links davon gibt es die Extreme, Linksextremismus und Rechtsextremismus. Und das ist ein Bild, das ganz stark von den Sicherheitsbehörden, vor allem vom Verfassungsschutz, geprägt wurde. Das mag für die Arbeit des Verfassungsschutzes und für die Sicherheitsbehörden ein gutes Instrumentarium sein. Wie hat es ja gerade schon gesagt, für die pädagogische Arbeit ist das ja vielleicht nicht hinreichend. Ich arbeite bei meiner Stelle mit einer Definition, die eher auf die Einstellungsebene blickt. Und da würde ich schon sagen, es gibt so einzelne Fakten, die man abklappern kann, um Rechtsextremismus näher zu definieren. Ich würde auf jeden Fall sagen, Rechtsextremismus zeichnet sich dadurch aus, dass die Gleichwertigkeit aller Menschen negiert wird, also abgelehnt wird, und dass demokratische Prinzipien abgelehnt werden. Und das geht auch fast immer einher mit einer Glorifizierung des historischen Nationalsozialismus und einem Leugnen oder einem Relativieren der Shoah und gleichzeitig eben dem Befürworten von dem diktatorischen Regierungsformen auf der einen Seite so. Aber so das richtig harte Kernelement, würde ich sagen, ist immer der Rückbezug auf eine irgendwie geartete, ich nenne es jetzt mal Volksgemeinschaft oder eine Nation oder ein Volk, das dann immer aus rassistischen Argumentationen mehr wert als andere Gruppen gesehen wird. Und das beschreibt auch die Forschung als Ideologie der Ungleichwertigkeit, als zentrales Element des Rechtsextremismus. Zumindest kann man da aus pädagogischer Sicht ganz gut mitarbeiten. Und das bedeutet einfach, wie ich gerade schon gesagt habe, dass eben Gruppen, die dann nicht ins eigene Weltbild passen, abgewertet werden, ausgegrenzt werden, was in letzter Konsequenz dann aber auch die Anwendung von Gewalt gegen diese Gruppen rechtfertigt. Und ich habe es eingangs schon mal gesagt, als ich meine Stelle vorgestellt habe, das Konzept, das dahinter liegt, ist das Konzept der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Und das fasst eben unterschiedliche Aspekte zusammen, wie beispielsweise, das haben wahrscheinlich viele schon gehört, Rassismus, Antisemitismus, aber auch Islamfeindlichkeit und sowas wie Sexismus und Homo- und Transfeindlichkeit fallen unter das Konzept. Und wenn man diesen Fokus eben drauf legt, wird, glaube ich, ganz deutlich, dass es eben ein Phänomen ist, Rechtsextremismus, das nicht eben die Ränder unserer Gesellschaft betrifft, sondern eben auch zumindest Einzelaspekte davon, ja, mitten in der Gesellschaft anzufinden ist. Und auch Studien der letzten Jahre haben das immer wieder gezeigt, dass zumindest einzelne Aspekte, die ich gerade genannt habe, relativ hohe Zustimmungswerte erfahren, wenn es eben repräsentative Umfragen gibt aus der Forschung, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Also das ist der eine Punkt. Und dann muss man aber auch, und das hat Wirt gerade auch gut gesagt, sagen, es gibt natürlich auch eine organisierte extreme Rechte, die mit ihrer Ideologie nicht hinterm Berg hält, die sich organisiert, um genau diese gerade skizzierten Punkte, die ich genannt habe, zu forcieren und die das eben, da kommen wir sicherlich heute nochmal drauf zu sprechen, das auch im Internet tut.
Und jetzt ist es natürlich so, es ist nicht vielleicht nicht immer sofort auf den ersten Blick erkennbar, ob das jetzt Rechtsextremismus ist oder nicht. Also manchmal ist es dann eher doch so ein bisschen unterschwellig in den Formulierungen oder in der Art und Weise, wie etwas ausgedrückt wird. Wie lässt sich das denn eigentlich entlarven?
Ich glaube, wenn man sich genau mit diesen Einstellungsmustern auseinandergesetzt hat und quasi weiß, wie Rassismus sich äußert, in welchen Aussagen Antisemitismus drinsteckt, Sexismus und solche Sachen, dann wird es einfacher auf jeden Fall, das zu entlarven, weil man es halt dann benennen kann. Das ist nämlich ein ganz häufiger Punkt. Menschen sehen gar nicht, was quasi gesagt wird oder hören es nicht. Sie hören vielleicht die Worte, aber sie verstehen die Meinung dahinter nicht, weil sie die Ideenwelt auch nicht so kennen oder in welchen Kontexten diese oder jene Sachen gesagt worden sind. Und da hatte ich auch mit Lehrern auch schon mal Gespräche, wenn es halt um Aufklärungsarbeit geht zur Shoah, dass Schüler und Schülerinnen oft halt nicht wissen, was ist mit Buchenwald gemeint oder so. Und dann gibt es halt oft so kodifizierte Aussagen. Es gab zum Beispiel vor Jahren schon mal auf Facebook dann einen Aufruf, dass irgendjemand Buchenwald wieder aufmachen wollte. Und dann konnten die SchülerInnen das halt nicht, die wussten halt nicht, was das heißt. Ne? Die dachten, vielleicht ist das irgendwie, keine Ahnung, eine Firma oder was auch immer. Und wenn man diese Codes nicht kennt und nicht weiß, dass das halt steht für ein Konzentrationslager und für eine Vernichtungsideologie, dann wird es auch schwierig, quasi die Ideen dahinter zu erkennen. Und das ist viel, was wir sehen in der Kommunikation, im Internet auch, dass Sachen versteckt werden, kodifiziert werden und nicht ganz genau benannt werden. Und das macht es sehr schwierig, das quasi auch zu erkennen, weil man sich das erstmal, ja, sich da manchmal erst ein bisschen einarbeiten muss, um das zu verstehen und zu sehen. Und die wenigsten Leute haben wirklich das irgendwo ja, als Selbstbezeichnung, dass sie sich rechtsextrem oder Rassist nennen. Und leugnen das auch häufig, wenn man sie dann anspricht und sagt, das ist jetzt eine rassistische Aussage oder eine antisemitische Aussage oder so. Und dann kommen manchmal so Schutzbehauptungen, ich habe ja aber eigentlich auch migrantische Freunde oder so. Aber das tut bei diesen Einstellungsmustern oft nicht so viel zur Sache und auch die Aussagen, die dann kommen. Man kann auch sehr gut befreundet sein mit allen möglichen Menschen ganz international und trotzdem rassistische Aussagen machen. Das widerspricht sich überhaupt nicht. Und das macht es halt wirklich schwierig, so das zu finden und zu sehen und zu erkennen.
Aber um das nochmal zu ergänzen, dass es zum ersten Mal den Punkt braucht zu begreifen, dass wir einfach in einer Gesellschaft leben, die in bestimmten Teilen von diesen Vorurteilsstrukturen geprägt sind. Europa hat eine koloniale Vergangenheit, die ganz klar auf Rassismus begründet ist. Und das sind Dinge, die über Generationen tradiert wurden. Und auch ich, niemand ist frei von solchen Vorurteilen. Und wenn man eben dann fragt, was macht denn jetzt den Rechtsextremismus aus? Natürlich, jemand, der jetzt rassistische Vorurteile hat, ist kein gefestigter Rechtsextremist. Aber das sind eben Anknüpfungspunkte. Und das hattest du ja, Jennifer, eingangs auch gefragt, so wo sind denn die Andockpunkte? Anknüpfungspunkte, wo dann eine organisierte extreme Rechte, die eben auch strategisch das Ziel hat, die Demokratie abzuschaffen, sich zu organisieren und eben eine Volksgemeinschaft zu schaffen, die aus weißen Autochtonen, also hier geborenen und irgendwie mit Vorfahren belegte Vorfahren hat, nutzen, um irgendwie ihrer Ideologie zum Durchbruch zu verhelfen, beziehungsweise anzuknüpfen an diesen gerade genannten Vorurteilsstrukturen, die eben gesellschaftlich auch bei uns verankert sind.
Und da gibt es ja jetzt sozusagen, also ihr habt es ja beide schon angesprochen, das Internet wird da auch genutzt. Wie sehen denn da heutzutage so genau eigentlich diese Strategien der rechten Szene aus? Also wie kommen die da überhaupt an Kinder und Jugendliche ran? Schreiben sie die direkt an oder wie genau bekommen sie die überhaupt so, also den Kontakt zu denen?
Ich glaube, der Kontakt läuft auf mehreren Ebenen. Manchmal sehr offensiv. Also alle großen extrem rechten, alle extrem rechten Parteien, die in Deutschland bestehen, sei es jetzt der Dritte Weg, die Rechte oder auch die NPD, haben eigene Internetauftritte. Das heißt, die sind offen im Netz zu finden. Studien zeigen aber, Jugendschutz.net beispielsweise bringt in regelmäßigen Abständen ein Monitoring raus. Studien zeigen da eben, dass über 90% der Ansprache in Social Media stattfindet. Also gar nicht über, sagen wir mal, Kommunikationskanäle, die von extrem Rechten geschaffen wurden, um irgendwie mit der Außenwelt und auch mit Kindern zu oder Jugendlichen zu kommunizieren, sondern es wird sozusagen auf bestehende Elemente gesprungen, die werden genutzt. Instagram ist da zu nennen, TikTok, wir werden sicherlich nachher nochmal über andere Netzwerke sprechen, wo eben versucht wird, an die jugendlichen Subkulturen, die sich eben so entwickeln, anzudocken. Sei es jetzt, indem man Hashtags benutzt, also sozusagen Markerwörter, die man ja in sozialen Medien häufig nutzt, um eine bessere Auffindbarkeit der eigenen Beiträge zu generieren, die eben in diesen Zielgruppen aktiv sind oder sich eben an modernes Design anpasst. Ganz klassisch als Beispiel sind die Filtereinstellungen bei Instagram, die von vielen genutzt werden. Oder eben auch ganz klassisch schon seit Jahren eben, dass Musik genutzt wird. Man spricht da auch von einer Erlebniswelt, die da geschaffen wird durch Rechtsextreme, um eben attraktiver zu sein für Kinder und Jugendliche. Also es funktioniert über ganz unterschiedliche Dinge, die manchmal sehr subtil laufen. Also da sitzt dann, man darf sich das nicht so vorstellen, ich glaube, das ist eine ganz überaltete Vorstellung, dass da ein Jugendlicher oder ein junger Erwachsener, ein junger Mann meistens mit Springerstiefeln und Glatze sitzt und sagt, kommt mal zu uns in die Bewegung, sondern das läuft über Podcasts, das läuft über extrem rechte Rapper, die in ihren Texten ganz subtil von einem geeinten Europa sprechen, wo es dann aber darum geht, dass irgendwie die hier geborenen weißen Europäer sich zusammenschließen, um sich von einer imaginierten Einwanderungsbewegung, die gezielt ablaufen wird, zu schützen. Das funktioniert über Kochshows, also wo dann in Kochshows ganz subtil mal gefallen lassen wird. Martin Sellner hat das getan, eines der bekanntesten Gesichter der identitären Bewegung, wo dann gefallen lassen wird, naja, er mag ja zum Beispiel Kartoffeln nicht so gern kochen, weil die kommen ja nicht von ihr. Und das sind dann so Einstiegspunkte. Das mag im ersten Moment vielleicht einen auch ein bisschen zum Schmunzeln bringen, aber das sind dann Einstiegsmomente, wo dann angefangen wird, anzudocken, zu sagen, naja, es gibt eben diese Kategorien, das, was von hier ist, ist gut, und was das Fremde, was von außen kommt, das lehnen wir ab.
Also dass quasi erstmal versucht wird, sozusagen Sympathie aufzubauen und dann sozusagen die Botschaft da reinfließen zu lassen.
Auf jeden Fall. Ich glaube, es fängt noch ein Stück vorher an quasi, bevor man wirklich auf diese Kanäle kommt von der extremen Rechten und wirklich mit denen so direkt zu tun hat, hat man deren Inhalte quasi schon gesehen, weil die sich immer sehr aktuell halten, was ist gerade aktiv in der Gesellschaft, was sind gerade so die wichtigen Themen, und immer versuchen dann quasi ihre Sichtweise damit reinzubringen und die sozialen Medien damit manchmal wirklich fluten. Und die präparieren dann halt Memes oder Textausschnitte oder gehen in irgendwelche Kommentarbereiche rein und gehen quasi dorthin, wo die Leute sind, ins Internet, auf die Plattform, bringen dann da ihre Ideen, ihre Drehpunkte quasi, ihre Perspektiven zu alltäglichen Themen rein. Und wenn sie dann quasi Leute finden, die sowieso schon so Ideen haben, ne, von diesem Spektrum der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, die dann da Andockmöglichkeiten sehen quasi und dann denken, ach ja, da sind Leute, die denken ja ähnlich wie ich, jetzt vielleicht über nur ein spezielles Thema, aber vielleicht könnte ich mich da mal irgendwie mit denen unterhalten, vielleicht finde ich die sogar lustig, weil die irgendwie gute Beiträge machen zu dem Thema, zu dem ich mich interessiere, so. Und dann geht es so langsam, dass man dann quasi in die immer krasseren Plattformen, Kreise quasi reinkommt. Das haben wir ganz krass gesehen jetzt in den letzten Jahren immer wieder, alle Themen, die irgendwie hochgekocht sind, sei es jetzt irgendwie Migration oder Corona-Proteste oder so. Wir haben ganz häufig dort dann rechte, rechtsextreme Netzwerke, die versuchen, dort irgendwie mitzuwirken und aktiv zu sein. Und wirklich einfach Arbeit wirklich auch anbieten, die sie dort machen und tun, Strukturen schaffen. Und dann ziehen sie halt Leute, die eigentlich nicht wirklich so hundertprozentig mit ihnen übereinstimmen, in ihre Kreise mit rein und stellen erstmal Kontakt her. Und oft machen sie es über wirklich Humor, sympathisch versuchen rüberzukommen. In einigen Ortschaften machen sie es auch wirklich über soziale Arbeit, die sie dann irgendwie anbieten vor Ort und so weiter. Und die wirken im ersten Punkt, glaube ich, sehr nahbar und sind es auch. Und dann kommt dieser Ideologieteil, der kommt erst später dann dazu.
Genau. Also ich glaube, so diese Aktionsorientierung, die Witt gerade angesprochen hat, die ist ein ganz starker Faktor, sei es jetzt offline oder auch online, dass da was passiert. Und man muss schon konstatieren, das ist qualitativ echt hochwertig in den meisten Fällen. Also da steht eine Strategie dahinter, da fließt auch ziemlich viel Geld rein. Das ist nicht mal so, eine kleine Gruppe überlegt sich, wir brauchen mehr Mitglieder, sondern da steckt eine Strategie hinten dran. Da haben Köpfe vorher vorgedacht, überlegt, wie können wir, über welche Strategien und Mechanismen können wir gut Menschen und vor allem auch Kinder und Jugendliche eben ansprechen und für unsere Ideen gewinnen, sie in unseren Bann sozusagen ziehen.
Und da läuft ja, wie gesagt, jetzt sehr viel auch immer im Netz. Und wenn wir da nochmal auf das Stichwort Filterblase zu sprechen kommen, vielleicht könnt ihr das gerade auch nochmal erklären für diejenigen, die das zwar gehört haben, aber noch nicht so richtig einordnen können. Filterblase, was ist das?
Ich würde sagen, wir sind ja alle irgendwie im Internet unterwegs, auf verschiedenen Plattformen. Und diese Plattformen funktionieren nach einer eigenen Logik oft, nach Algorithmen, also Programme, die halt verschiedenste Merkmale zu Rate ziehen und dann entsprechend Inhalte bereitstellen. Und je nachdem, für was man sich halt interessiert, mit wem man zu tun hat, was man häufiger angeklickt hat etc., baut sich halt dieser Algorithmus so eine Blase auf. Und manchmal ist es dann halt so, dass man sehr wenig mitbekommt, was außerhalb von dieser Blase eigentlich passiert, obwohl das natürlich auch in der Welt geschieht. Und dann ist man so ein bisschen, was auf jeden Fall seine Informationsversorgung angeht, einseitig auf einmal eingestellt. Und man muss sich manchmal wirklich echt bemühen, da wieder rauszukommen. Und sobald man halt in so einer Blase drin ist, kriegt man natürlich das Gefühl, ach ja, alle interessieren sich hier für dieses Thema.
Genau,
und das dann ist die Mehrheitsmeinung. Wird das total wichtig. Ja. Genau, das wäre die Mehrheitsmeinung, aber eigentlich sind das vielleicht nur meine 300 Leute, denen ich hier auf Instagram gefolgt habe, so, die ähnlich quasi das posten, was ich denke vielleicht, oder was ich denke, dass es ähnlich quasi Überschneidung hat. So. Und dann ist man manchmal in dieser Blase drin.
Ja, also dann hilft es manchmal auch einfach zwischendrin mal wieder seine Cookies zu löschen.
Theoretisch ja, oder einen neuen Account zu machen und so, oder auch andere Internetseiten mal anzugucken, andere Plattformen, eine Regionalzeitung zu lesen, irgendwas, was nochmal quasi einen neuen Input gibt.
Also sozusagen auf die Vielfalt gehen und nicht nur sozusagen einem Kanal folgen im Prinzip.
Ja, also wenn man nur einem Kanal folgt, dann ist man auf jeden Fall in einer sehr kleinen Blase.
Und dazu ergänzend vielleicht noch ganz kurz,
ja, klar.
Weil ich gerade von der Strategie gesprochen habe, die dahinter steckt, zumindest von der organisierten extremen Rechten. Diese Filterblase wird auch ganz konkret genutzt, also dass sich einzelne Kanäle gegenseitig folgen, um sozusagen einen höheren Traffic zu generieren, höhere Besucher auf die Seiten zu bekommen und dann eben die Leute, die in diesem Dunstkreis sich bewegen, eben dann auch noch eine andere Seite vorgeschlagen bekommen, die eben vernetzt ist im Hintergrund mit der anderen Seite, mit dem anderen Profil, mit dem man eh schon interagiert hat. Also auch da wieder, das ist tatsächlich strategisch, wird es auch genutzt, welche Möglichkeiten das Internet und gerade die sozialen Medien auch bieten.
Dadurch wird auch so Glaubwürdigkeit suggeriert, sorry, wenn ich da noch was dazu packe, so, weil dann wird halt auf Quellen verwiesen, die nicht auf der eigenen Seite sind. Und dann hat das immer mehr Glaubwürdigkeit, ne? Wenn vielleicht irgendeine so und so Informationsseite halt was geschrieben hat und man verweist dann nur drauf und dann guckt man auf diese Informationsseite und wenn man da ein bisschen weiter rumklickt und sich da rum ein bisschen weiter tiefer gräbt, so, dann merkt man, das sind die gleichen Leute, die haben nur eine zweite Internetseite aufgemacht und teilen da die gleichen Informationen, weil es besser wirkt einfach.
Und die meisten kontrollieren das ja dann auch gar nicht so, also weil sie dann vielleicht nicht die Lust haben oder die Zeit und ja. Da mal das Impressum zum Beispiel genauer anzuschauen.
Ja, und Stichwort Filterblase ist ja auch ganz angenehm, wenn man die Meinung, die man eh schon gehört hat, wieder bestätigt bekommt.
Toll. Man fühlt sich auch gut, wenn man auf der richtigen Seite ist quasi.
Und Wirt, du bist ja so ein bisschen der Experte auch dafür, was Gaming-Communities angeht mit dem ganzen Themenkomplex. Was kannst du da aus deinen eigenen Erfahrungen berichten?
Im Gaming-Bereich ist das gar nicht so wild, glaube ich. Oder habe ich jedenfalls nicht den Eindruck, dass es so krass ist mit diesen Filterblasen, weil man oft ja nicht diesen Feed kriegt. So, ne? Man ist ja nicht irgendwie in so einem Algorithmus, der einen dann da versorgt. Oder jedenfalls nicht auf den Gaming-Plattformen, auf denen man so unterwegs ist. Aber natürlich, wenn ich jetzt mir meine Hauptinfos über Twitter hole und da bestimmten Accounts folge, dann ist das auch wieder ja irgendwie so in der Blase drin. Die Gaming-Communities, mit denen ich so zu tun habe oder die ich irgendwie kenne, die funktionieren nicht so stark, dass die sich so mit Nachrichten quasi so gegenseitig füttern und da dann irgendwie eine Idee aufbauen von Gesellschaft, sondern eher halt so im lockeren Austausch, wie ich halt wenn ich mit Freunden abends zusammensitzen würde und das halt nicht jetzt bei mir zu Hause mache oder in einer Kneipe oder so, sondern halt auf Discord oder was auch immer für eine Plattform man halt benutzt zum Reden, dann quatscht man halt einfach, ne, und hat da einfach ein soziales Gefüge, mit dem man sich da umgibt, Freunde und was auch immer. Und das ist ja der schöne Teil auch. Und auch gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo die Leute sich nicht mehr physisch treffen konnten, sondern halt dann digital das gemacht haben, wo übrigens auch in Gaming-Kreisen die Leute sehr happy waren, als die WHO, also die World Health Organization, auch gesagt hat, dass das eine ganz tolle Sache ist, wenn man jetzt ein bisschen zockt und sich dadurch halt dann irgendwie sozial aktiv hält. Das ist ja gerade das Tolle, ne? Man trifft Leute weiterhin, auch wenn man zu Hause ist. Und alles das, was ich aber so in sozialen Kontexten habe, habe ich halt auch in Gaming-Kontexten, in Gaming-Communities. Man redet ja nicht nur über das Spiel, so, sondern auch über, was habe ich heute gemacht, was denke ich über diese oder jene politische Entscheidung, die gerade irgendwie läuft oder die Nachrichten, was gerade auch immer los ist. Und der Austausch, der da passiert, ist, glaube ich, wie in allen anderen sozialen Kontexten auch, mit der Ausnahme, dass nicht so wirklich viel von der Öffentlichkeit drauf geguckt wird. Also wenn ich jetzt auf Facebook was schreibe, dann hat das eine andere Öffentlichkeit, als wenn ich das in meiner Discord, auf meinem Discord-Server schreibe, was natürlich auch gut ist, soll ja nicht alles öffentlich sein. Es fehlt, glaube ich, aber noch so ein bisschen in der Gesellschaft das Gespür dafür oder das Gefühl dafür, dass Gaming einfach auch ein sozialer Raum ist, der total wichtige Funktionen erfüllt. Und dass es halt Leute gibt, wie organisierte Rechte, die das ganz klar auch nutzen, dass es dort wenig Kontrolle gibt, dass dort wenig reingeguckt wird. Und gerade Gaming-Plattformen zur eigenen Vernetzung nutzen und um dort quasi ihre Memes und Takes halt zu teilen. So.
Und dann wieder sozusagen den Rückschritt zu dem, was Jonas vorhin schon erzählt hatte, dann so unterschwellig durch Botschaften sozusagen da andocken.
Genau, genau. Und dann finden sie, dann gibt es manchmal Themen, wo Leute halt finden, oh yeah, das ist jetzt hier, da finde ich, da sehe ich irgendwie eine krasse soziale Ungerechtigkeit und jetzt müsste ich mich da mal irgendwie tiefer mit beschäftigen. Und wenn du dann schon so quasi vorgegeben hast, hier gibt es irgendwelche rechten Seiten, auf denen könnte ich vielleicht Infos dazu kriegen, dann klicke ich da drauf, dann kriege ich da noch mehr Infos. Und dann kann es halt sein, dass Leute sich dann über Gaming-Plattformen, aber nicht übers Spielen selbst, sondern halt über die Struktur, die einfach zur Kommunikation aufgebaut ist, dass sie sich dann, ja, radikalisieren, sage ich mal. Und wenn sie dann halt in so einer Filterblase drin sind und niemand anderes ihnen irgendwelche Anhaltspunkte gibt, so, hey, vielleicht gibt es ja auch noch eine andere Perspektive da drauf, vielleicht hast du das hier gerade nicht irgendwie so ganz durchdacht oder so, dann kann es halt passieren, dass die Leute wirklich in so einen Tunnel geraten und nur noch alles aus so einer rechten Perspektive sehen. Und das ist nicht so, also die Rechtsextremen nehmen einen da nicht direkt an die Hand, aber die bereiten halt alles vor, dass man sich dann in ihre Richtung quasi entwickeln kann.
Vielleicht ergänzend dazu, das ist durch das Internet natürlich viel einfacher geworden. Früher gab es dann vielleicht mal eine Flugblattaktion, wo irgendwelche schmissigen Parolen drauf waren oder man wurde vor der Schule, weil man eh schon wusste von Mitschülern, der wäre vielleicht ansprechbar, zum nächsten Kameradschaftsabend eingeladen, so in den 90ern. Und heute ist halt die nächstkrassere Stufe der Radikalisierung, die nächstkrassere Stufe der rassistischen Hetze beispielsweise, der Falschmeldung, nur ein Klick entfernt. Und was Wirt gerade gesagt hat, gerade so Stories und Livestreams, die in sozialen Medien ja auch immer mehr an Popularität gewonnen haben über die letzten Jahre, oder auch Chats werden gerade dafür diese Hasspropaganda, die die extreme Rechte ja dann auch als Markenelement hat, gerne genutzt, weil ja, so Jugendschutzverstöße sind da eben ganz, ganz schwer nachzuweisen. So eine Story ist nach 24 Stunden wieder gelöscht, zumindest nicht mehr einsehbar. Chats sind erstmal, da bin ich ganz bei dir, wird erstmal richtig auch, sind ja auch erstmal privat, aber dadurch eben auch von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Und dadurch, zumindest aus meiner Perspektive würde ich sagen, ist eine Radikalisierung heute viel, viel schneller beobachtbar und auch umsetzbar, jetzt mal aus Perspektive der extremen Rechten gesprochen, als es vielleicht noch vor ein paar Jahren gewesen wäre.
Du sprichst ja gerade schon auch den Punkt an mit Falschmeldungen, die sich dann über Chats verbreiten. Das haben wir alle ja schon mal gehört, ob jetzt Fake News oder halt auch Hate Speech, das ist ja auch so dieses Problem, Beleidigungen oder Hass, der dann halt durch die sozialen Netzwerke wabert, ob es jetzt die Messenger-Dienste sind oder halt, wie gesagt, Facebook, Twitter und Co. Was tue ich denn am besten, wenn mir sowas begegnet? Beziehungsweise wie erkenne ich da überhaupt, dass das jetzt eine Falschmeldung ist?
Kommt ganz auf den Kontext an, würde ich sagen. Erstmal muss man gucken, wie man damit umgeht. Erstmal würde ich immer sagen, so für sich selber ist das natürlich wichtig zu wissen, ist das jetzt eine Falschmeldung oder nicht? Kann ich das ernst nehmen oder nicht? Da würde ich ganz grundsätzlich immer gucken, so von welcher Quelle kommt das? Kommt das von einer Seite, die anerkannt ist, wo Leute hinterstehen, die namentlich erkennbar sind, die auch Verantwortung übernehmen, wenn mal was Falsches gesagt wird oder sowas? Ist das quasi, also da würde ich schon die öffentlich-rechtlichen Nachrichten erstmal so als unbedenkbar quasi einordnen. Dann gibt es andere große Zeitungen, die schon auch immer Rechenschaft ablegen müssen. So, ne? Wenn Leute dahinter stehen, erkennbar sind, so, dann ist das schon mal immer etwas, wo ich davon ausgehen kann. Da ist mehr Arbeit hinter und auch mehr Absicht, wirklich das Richtige zu erzählen und zu tun. So. Bei Internetseiten, wo es halt keine Impressum gibt, wo die Leute nicht irgendwie einen Namen an den Artikel machen oder so, da ist das schon immer schwieriger. Generell bei Meldungen, die über Social Media kommen, muss man sich immer fragen, ist das jetzt echt, ist das eine Erzählung oder nur ein Bild, was Leute quasi jetzt verbreiten wollen, um dahinter ein Narrativ, also eine Geschichte quasi weiterzugeben. Dann kann man da ganz, ganz viel noch irgendwie unternehmen, um wirklich sicherzustellen, dass es echt ist. Manchmal gibt es Fälle, da muss man selber nochmal dann bei den Quellen, die angegeben werden oder wenn Quellen angegeben werden, nochmal nachfragen. Klassisch wäre jetzt zum Beispiel, wenn es irgendwie einen Bericht gäbe über einen Mord in irgendeinem Ort oder sowas, der sich dann über Social Media verbreitet. Und dann fragt man mal bei der Polizei nach, gibt es sowas? Habt ihr das schon mal mitbekommen? Und manchmal sagen sie ja, aber das ist schon 10 Jahre her. Und irgendwer hat jetzt eine alte Story einfach nur aufgewärmt, um nochmal quasi Hass zu streuen so. Oft sagen sie aber auch, nee, gibt's gar nicht. Und da gibt es dann auch Seiten, die das schon getan haben. Mimikama ist zum Beispiel eine Seite, wo man immer wieder so aufgewärmte Fake News enttarnt kriegt, die das für einen dann quasi auch übernehmen, wenn man da mal eine Anfrage hinstellt und sowas. Also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten zu checken, ist das eine echte Nachricht oder ist das nur was, was Leute mir erzählen wollen.
Also muss man quasi schon mal selber so ein bisschen zum Journalisten werden.
Ich glaube, so ein bisschen Medienkompetenz ist in der heutigen Gesellschaft, da kommt man nicht dran vorbei. Man muss ein bisschen wirklich gucken, so, was kann ich glauben und was nicht, weil einfach so viel auf einen einprasselt. Das ist, glaube ich, leider, genau, das gehört irgendwie dazu. Aber was ich auch immer wieder mitkriege, die jetzige junge Generation ist auf jeden Fall schon ein bisschen geschulter im Umgang mit allen möglichen Internetmedien und was kann ich glauben und was nicht, als es die jetzigen älteren Generationen sind.
Das würde ich auch so unterschreiben. Also ich glaube auch, dass es da natürlich auch bei Schülerinnen und Schülern, die aktuell im Grundschul- oder Alter sind oder auf den weiterführenden Schulen, auf jeden Fall Medienkompetenz-Schulung in irgendeiner Weise braucht. Ich sehe das aber auch für Wirt. Das sind einfach Digital Natives, die einfach auch damit aufwachsen und auch kritischer im Umgang prinzipiell damit sind. Ich würde noch gerne was ergänzen zu dem, was Wirt gesagt hat und was ich absolut als richtig achte. Ich glaube, weil die Ausgangsfrage, Jennifer, die du gestellt hattest, war ja, was mache ich denn oder wie prüfe ich das denn? Ich glaube, es ist ein ganz guter Hinweis oder eine ganz gute Idee, prinzipiell bei Dingen, die einen über Social Media erreichen, lieber einmal weniger zu teilen, als direkt auf Weiterleiten zu klicken. Sich vielleicht überlegen, wäre das was ich so über den Dorfzaun tratschen würde bei mir zu Hause oder meine Nachbarn erzählen würden. Was hätte das für einen Effekt und woher, also bin ich mir denn überhaupt sicher, dass diese Information richtig ist? Und dann lieber einmal weniger teilen, mal einen Schritt zurückgehen und solche Verschwörungserzählungen bzw. Fake News arbeiten ja ganz häufig mit so einem Empörungsmoment. Da ist eine Überschrift und man denkt, boah, davon muss ich meinen Freunden erzählen, das geht ja aber gar nicht. Und genau darauf setzen diese Fake News, dass sie sich dann massenweise verbreiten und dann eben, und das ist der Kern, eben diese gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit Kreise zieht. Also es gab einen Fall, bei dem ich auch beratend tätig war in der Region, da ist in einem Dorf antimuslimische, rassistische Kettenmails verschickt worden, weil da ein ganz großer Empörungsmoment war und dann hat sie eben herausgestellt, erstens, das ist eine ganz alte sozusagen Zeitungsente, um ein ganz altes Wort dafür zu benutzen. Und zweitens, das hat sich halt eben schon lange als Falschmeldung, das hat sich schon lange als Falschmeldung rauskristallisiert und hat genau mit diesen Elementen eben gearbeitet, dass da ein fingierter Mord erzählt wurde und dass man doch da jetzt eine Petition gegen unterschreiben sollte und dass doch mal die Politik aktiv werden müsste. Und das hat ihn in diesen Dorf Kreise gezogen, als eben unhinterfragt weitergeschickt wurde. Und da einfach, glaube ich, einen Schritt zurückzutreten und vielleicht auch die Portale zu nutzen, die Wirt gerade schon genannt hat, also ist da sicherlich immer ein guter Hinweis, den man beherzigen sollte.
So viel. Und wir haben ja noch eine Frage reinbekommen. Oh, ihr habt ja bei uns auch die Gelegenheit, nochmal Fragen an unsere beiden Experten heute loszuwerden zum Thema. Und bei uns ist jetzt die Frage, welche Strategien verfolgen denn Rechte in der Gaming-Szene? Zum Beispiel, was Homo-, Frauen-, Juden-Bashing angeht, beziehungsweise was ist da eigentlich bekannt?
Ich glaube, generell alles, was man so aus dem sonstigen gesellschaftlichen Kontext kennt, findet man auch in Gaming-Communities. In manchen Fällen findet man das stärker in den Gaming-Communities, kommt aber wirklich auch ganz stark auf das Spiel an und auf die Leute, mit denen man sich irgendwie auch umgibt oder die einen irgendwie da erreichen. Ich würde generell sagen, Spiele, in denen es mehr um Wettkampf geht, da gibt es mehr Beleidigungen generell. Und oft sind diese Beleidigungen dann rassistisch, homofeindlich, sexistisch, ableistisch, also behindertenfeindlich. Das gibt es da in Hülle und Fülle. Also da gibt es auf jeden Fall eine ganze Bandbreite, was man da alles finden kann. Was man halt dann quasi sehen kann, ist, in einigen Kontexten hat sich das auch ganz normalisiert. Da gehört es zum guten Ton, dass man Leute beleidigt im Laufe dieses Spiels. Und für einige Leute, die es halt gar nicht anders kennen, ist das dann auch wirklich normal. Die denken, das ist so und das ist irgendwie lustig und das muss ich jetzt auch so als lustig akzeptieren und am besten auch selber dann machen und verbreiten, damit ich hier quasi irgendwie als cool wahrgenommen werde, um das jetzt mal wirklich ganz altmodisch zu formulieren. Dann hat man ganz schnell so ein Umfeld in einigen Bereichen des Internets, wo das wirklich zum guten Ton gehört, Leute zu beleidigen oder Gruppen von Menschen zu beleidigen, ohne dass das irgendwie mal reflektiert wird. Was heißt das eigentlich? Was macht das mit Leuten, wenn ich die so nenne? Und das führt natürlich auch dazu, dass sich dann diese bestimmten Gruppen in diesen Kontexten nicht wohlfühlen. Es gibt ganz viele Berichte von Spielerinnen, die gesagt haben, dieses oder jenes Spiel spiele ich nicht mehr, weil sobald ich da mich als Frau zu erkennen gebe, sobald ich den Voice-Chat benutze und die Leute meine Stimme erkennen oder halt schreibe, ich bin eine Frau oder so, dann kriege ich sexistische Sprüche ab und da habe ich keinen Bock drauf, also spiele ich dieses Spiel nicht mehr. Was natürlich voll dazu führt, dass durch so einen Selbstausschluss dann diese Räume enger werden und Leute dann dann wundern sie sich immer so, warum spielen denn die Frauen nicht mit uns? Naja gut, wenn man halt die ganze Zeit einfach einen Raum hat, wo Frauen durchweg beleidigt und angegangen werden, so, dann ist das nicht verwunderlich. In einigen Spiele-Communities ist es leider so. Wobei ich auch ganz stark sagen muss, nicht in allen. Und es gibt auch natürlich Communities, die da sehr stark drauf achten. Es gibt Spielebetreiber, die da drauf achten, dass sowas nicht kommt und nicht passiert. Und die auch wirklich dann Moderation einsetzen und umsetzen und Leute halt dann auch sperren oder verwarnen, wenn die sich entsprechend äußern.
Da spielt ja aber auch immer so ein bisschen, sage ich mal, die Erziehung zu Hause mit rein, was man sozusagen von den Eltern von klein auf vermittelt bekommen hat, ob die Eltern sich da überhaupt drum gekümmert haben oder nicht. Und da würde ich jetzt ganz gerne mal von euch wissen wollen, wie können Eltern denn da vielleicht auch frühzeitig ihre Kinder für dieses Thema sensibilisieren? Beziehungsweise was sollten Sie dahingehend vielleicht auch vermeiden?
Also ich glaube, prinzipiell hat das viel mit Vorbildfunktion zu tun. Also gar nicht so diesen, das ist auch wichtig, dafür zu sensibilisieren, aber gar nicht so den ersten Fokus darauf zu legen, oh, mein Kind ist im Internet unterwegs, da könnte es mit ganz unterschiedlichen negativen, problematischen und auch radikalisierenden Themen in Kontakt kommen, sondern man spricht da von Resilienz, also dass man Resilienzen schafft bei Kindern, indem man ihnen eben vorlebt, was der Vorteil ist, in einer demokratischen, auf Vielfalt bedachten Gesellschaft aufzuwachsen, dass es eben wichtig ist, alle Menschen als gleichwertig zu betrachten, sie auch so zu behandeln, also eben nicht dieser gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, der Begriff ist ja heute schon häufiger gefallen, eben Vorschub zu leisten, indem man eben zu Hause selbst rassistische Narrative wiederholt oder bestimmte Gruppen ausgrenzt. Also diese Vorbildfunktion, dass eben die zentralen Bezugspersonen, die Eltern ihren Kindern vorleben, dass es wichtig ist, mit allen Menschen, denen man begegnet, im ersten Moment erstmal in Anführungsstrichen gut umzugehen und sie eben erstmal nicht abzuwerten. Ich glaube, das ist so, wäre für mich so der wichtigste Punkt. Und dann ist natürlich trotzdem wichtig, sich selbst zu informieren, mit was kann mein Kind konfrontiert werden im Internet. Und da sind wir wieder bei dem Stichwort Medienkompetenz, also sich selbst auch schlau zu machen, was für Themen werden da kolportiert. Und das ist jetzt nicht auf Rechtsextremismus oder rechtsextreme Ideologiefragmente beschränkt. Ich weiß, beim letzten Medientalk ging es ja um Bildschirmzeiten. Also auch das kann quasi schon ein Mechanismus sein, dass man mit seinen Kindern aushandelt, wie viel sie denn überhaupt in den sozialen Medien im Internet unterwegs sind und ganz offen mit ihnen darüber spricht. auf welchen Seiten sie unterwegs sein dürfen, da vielleicht auch technisch Barrieren einrichtet. Aber das ist jetzt, finde ich, nicht in Bezug auf Rechtsextremismus nur eine Methode, sondern das, finde ich, wäre oder ist die Aufgabe von Erziehungsberechtigten immer eben zu gucken, den Medienkonsum der eigenen Kinder in einer gewissen Weise auch zu steuern und auch in, vielleicht auch in einem demokratischen Prozess mit ihnen auszuhandeln.
Ich glaube, aber das ist jetzt auch, so... sonst sag du erst.
Ich glaube, es gibt auch so einen ganz wichtigen Punkt so von Empathie da drin, ne? Dass man einfach Leuten auch klar macht, an den Geräten sitzen auch andere Menschen und die sind auch, die haben auch Gefühle, die haben auch Ideen und eine Identität und so. Und wenn die halt Beleidigungen abkriegen, dann macht das auch was mit den Menschen. Genauso wie wenn ich selber was halt, irgendeine Beleidigung abkriege oder dauernd ausgeschlossen werde oder so, dann fühlt sich das auch nicht unbedingt gut an. Und das ist auf jeden Fall was natürlich für Eltern total irgendwie der wichtige Punkt sind, so als Bezugspersonen, aber es zählt, glaube ich, auch als für alle anderen Bezugspersonen, sei es irgendwie Lehrer oder soziale Arbeit oder wer auch immer irgendwie was zu tun hat mit den jungen und aufwachsenden Leuten, entsprechend sich da ein bisschen vorbildhaft zu verhalten.
Jetzt sind wir jetzt nochmal bei den Eltern. Was ist denn, wenn zum Beispiel die Eltern selber sich auf Verschwörungstheorien zum Beispiel einlassen und die Kinder dann darunter leiden müssen? Also die Kinder dann plötzlich merken, oh, was meine Eltern da jetzt aber so von sich geben, da bin ich jetzt überhaupt nicht mit einverstanden und jetzt mache ich mir schon so ein bisschen Sorgen.
Ja, das ist eine ziemliche Klopperfrage, die du da gerade stellst. Das ist tatsächlich eine Situation, die, glaube ich, gerade für Kinder erstmal oder vor allem für Kinder erstmal schwer zu handeln ist und auch für Jugendliche, die natürlich auch immer noch in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis natürlich auch zu den Erziehungsberechtigten stehen, ganz schwierig ist, damit umzugehen. Also ich würde immer raten, sich an andere Vertrauenspersonen außerhalb der Kernfamilie zu richten, sei es Vertrauenslehrer, Vertrauenslehrerinnen, Ansprechpersonen in Vereinen, denen man aktiv ist, um da einfach irgendwie ein bisschen zu sagen, was zu Hause los ist. Ich würde da aber eher sozusagen andere Erwachsene in der Pflicht sehen, da einen Blick mit drauf zu halten und das irgendwie mit zu begleiten. Das können im Extremfall auch Verwaltungsmitarbeitende in den Jugendämtern sein, also Stichwort Kindeswohlgefährdung. Das ist dann aber tatsächlich, da muss ja dann auch ein wirklich gefestigtes Weltbild vorliegen, das ganz klar.
Aber ich glaube, dass Kinder diesen Schritt gehen, das kann ich mir eher schwer vorstellen. Da ist, glaube ich, die Hemmung dann doch noch zu groß.
Genau, oder? Das ist das, was ich meinte. Deswegen meinte ich am Anfang, das ist eine ziemliche Klopperfrage, weil ich glaube, dass Kinder dem vielleicht auch im ersten Moment oder vielleicht auch im längeren Moment ziemlich ausgeliefert sind. Also du merkst vielleicht auch, während ich antworte, da gibt es keine befriedigende Antwort, zumindest aus meiner Perspektive auch gerade nicht. Das ist tatsächlich auch ein gesamtgesellschaftliches Problem, das man in den Blick nehmen muss oder sollte. Was ist denn genau, wenn im Elternhaus, sagen, du hast es gerade von Verschwörungstheorien oder von Verschwörungserzählungen gesprochen, wenn Verschwörungserzählung geteilt wird. Das Gleiche hat man aber eben auch, wenn eben gefestigtes rechtsextremes Weltbild bei den Eltern vorliegt. Aber vielleicht kann Wirt noch was ergänzen. Vielleicht fehlt mir gerade auch noch ein Aspekt, der mir gerade nicht einfällt.
Ich habe einen Vortrag gehört von einer Professorin für politische Bildung und die sagte, sie hat jetzt gerade einen Kurs und da sind ganz viele Leute drin, die wissen, wenn jetzt Weihnachtsferien sind und sie nach Hause fahren, dass sie dann am Familientisch die krudesten Theorien hören und da überhaupt keine Kraft für haben, damit irgendwie umzugehen. Und dass das natürlich was ist, was total belastend ist, wenn in der eigenen Familie sowas irgendwie auftaucht. Also es gibt natürlich kein Rezept, wie man das irgendwie lösen kann, mal eben so. Ich glaube, da muss man genau auf die eigenen Ressourcen immer gucken, was kann und was will ich auch machen, wofür habe ich Energie. Und dann kann man, also man kann natürlich versuchen, mit Argumenten und Quellen irgendwie wirklich da vorwärts zu kommen und anzugehen. Aber häufig ist das natürlich in so einem persönlichen, in einem familiären Kontext, da spielt ja immer ganz viel noch mit rein. Ne? Da geht es ja nicht nur um Fakten und Daten und so, sondern häufig um auch irgendwie Beziehungen und Dynamiken. Und dann, genau, also wenn man nicht selber dagegen ankämpfen kann oder möchte, dann sollte man sich, glaube ich, irgendwie Hilfe holen. Sei es wirklich jetzt dann bei professionellen Stellen, Beratungsstellen, Lehrern, wie auch immer. Oder halt im Freundeskreis, dass man mit Leuten einfach wenigstens reden kann und sich irgendwo aufgehoben fühlt, ne? Dass man sein soziales Netz nutzt, soweit man eins hat.
Und jetzt nochmal so ein anderes Szenario. Was ist denn, wenn die Kinder, die eigenen Kinder sich plötzlich mit Kindern anfreunden oder mit Jugendlichen, die rechtsextreme Aussagen tätigen, die eine rechtsextreme Einstellung haben? Was können die Eltern dann tun? Einfach sagen, so, Kontakt ist nicht, aber das kennt man ja, dann kommt der Rebell im Teenager so ein bisschen raus.
Also je nachdem, was da für Aussagen getätigt werden, wäre auch mein erster Tipp, sich erstmal nicht alleine an das Thema wagen, sondern sich erstmal Beratung suchen. Dafür gibt es ja Beratungsstellen, die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus in Niedersachsen beispielsweise. Es gibt weitere Fachstellen, also sich erstmal da auch beraten im Umgang. Auch da gibt es keine Blaupause, wie gehe ich damit um, wenn mein Kind ein anderes Kind mit nach Hause bringt, das rechtsextreme Aussagen tätigt. Ich glaube, es ist gut, es mit dem eigenen Kind ganz offen zu besprechen, warum man bestimmte Aussagen des anderen Kindes als problematisch findet, warum man vielleicht auch ein merkwürdiges Bauchgefühl hat, wenn die zwei zusammen spielen. Sich gleichzeitig als Gesprächspartner für das eigene Kind vielleicht auch anbieten. Und aber auch, und das kann man auch eben ganz vehement und auch ganz klar Grenzen ziehen, wenn eben solche Aussagen im eigenen Haus getätigt werden. Also das würde man dem eigenen Kind gegenüber ja auch machen. Und ich finde, da hat man auch als Eltern sozusagen die Pflicht, auch das eigene Kind zu schützen und auch Gegenrede anzustrengen. Ohne natürlich selbst jetzt in Abwertung zu gehen. Aber inhaltlich vehement widersprechen ist auf jeden Fall, denke ich, immer eine gute Strategie.
Da und nochmal so Aufklärungsarbeit sozusagen zu
leisten. Genau, da sind wir bei dem Stichwort selber als Vorbild für die eigenen Kinder fungieren. Und wenn die eigenen Kinder merken, es ist gut und wichtig, an solchen Stellen zu widersprechen, dann ist das was für ihr eigenes Selbstwertgefühl ihnen dann vielleicht auch bei der nächsten Situation im Freundeskreis den Schubs gibt, zu sagen, was du da gerade gesagt hast, kann ich nicht so stehen lassen.
Also manchmal brauchst du auch nochmal so Aufklärungsgespräche, einfach nochmal, um aufzuzeigen, was steht dahinter. Ne? Wie ich gerade zum Anfang gesagt hatte, so man erkennt ja nicht immer alles, was irgendwie an Aussagen irgendwo hintersteckt. Und das machen auch die jungen Leute, die sowas sagen, auch nicht immer so. Ne? Manchmal haben sie es aufgeschnappt und geben es irgendwie weiter, weil sie denken, es ist lustig. Sehen aber gar nicht oder verstehen gar nicht, was da irgendwie hintersteckt, hinter irgendeiner rassistischen Aussage zum Beispiel oder so. Vielleicht weiß das eigene Kind das halt auch nicht. Und dann könnte man das halt nochmal, so also könnte man das thematisieren, so das einordnen oder dem dabei helfen, das zu erkennen und das einzuordnen. Wenn es jetzt aber wirklich jemand ist, der so ganz krass auch schon in dieser Ideologie drin ist oder so, dann ist auf jeden Fall, glaube ich, Widersprechen ganz stark auf jeden Fall im Thema drin. So, ja.
Ja, und was ist dann zum Beispiel in dem Fall, wenn das eigene Kind jetzt selber von rechten Äußerungen im Netz betroffen ist? Was ist dann zu tun am besten? Einfach zur Polizei gehen oder reicht das schon? Muss da noch mehr getan werden?
Also das ist auf jeden Fall eine Option, die du ansprichst. Das würde ich immer sagen, zu prüfen, ob da eine Strafbarkeit vorliegt. Aber das ist nicht der erste Schritt. Ich glaube, man muss erstmal davon mitbekommen, dass das eigene Kind von Anfeindungen im Netz bedroht ist. Das ist in der analogen Welt genauso, dass Kinder ja da auch nicht unbedingt nach Hause kommen und davon erzählen, dass es jetzt passiert ist. Also da braucht es im Vorfeld schon einen Rahmen in der Familie, dass solche Situationen ausgetauscht werden können. Und dann ist der wichtigste Punkt erstmal zuhören, Unterstützung, Liebe geben, zu sagen, du bist hier angenommen. Und dann kommen die weiteren Schritte, nämlich zu überlegen, braucht es da irgendwie von der Polizei, weil da irgendwie eine Strafbarkeit vorliegt, über Nachrede etc. Muss da eine Anzeige geschrieben werden? Braucht es da vielleicht noch eine weitere Öffentlichkeit, die es zu schaffen gilt? Also dass man den Fall publik macht, je nach Grad, der da vorgefallen ist, der Ausgrenzung, Beleidigung. Aber ich glaube, das Zentrale ist, überhaupt den Rahmen zu schaffen, dass das Kind, der Jugendliche die Möglichkeit hat, über dieses Erlebnis, das ja sehr traumatisch sein kann oder in den meisten Fällen ist, sich erstmal auszutauschen und dann eben die weiteren Schritte, die ich gerade gesagt habe, ein Austausch mit anderen Betroffenen zum Beispiel wäre auch noch so eine Idee, der dann aber sich viel weiter hinten anschließen kann.
Genau, ich glaube auch erstmal Betroffene unterstützen ist so der Grundsatz, glaube ich, in dem ganzen Kontext. Und dann zusammen überlegen, ne? Wie viel Zeit habe ich, wie viele Ressourcen habe ich, wie viel möchte die betroffene Person auch da selber jetzt mitmachen, Wenn das Kind jetzt sagt, so, ja, das ist passiert, aber ich habe gar kein Interesse daran, da jetzt irgendwie weiter mich mit zu beschäftigen, sondern blockiere die Person jetzt einfach und dann war es das, dann kann das auch eine Strategie sein, damit umzugehen. Genau, aber wenn es halt jetzt doch was ist, wo man dann was tun möchte, man kann auf allen Plattformen kann man Sachen melden. Das ist auf jeden Fall auch schon mal eine Möglichkeit. Und wenn es dann, also wenn, genau, wenn es wirklich was Strafbares ist, wo man jetzt denkt, okay, jetzt muss da die Polizei eingeschaltet werden, dann kann man das auch bei der Polizei melden.
Genau, es gibt
das
auch.
Wär auch immer der krasseste Eskalationsschritt quasi, den ich in dieser Kette dann sehen würde.
Genau, und also aus meiner Beratungstätigkeit vielleicht nochmal eine Perspektive reinzubekommen. Ich glaube, was Wiet gerade gesagt hat, ist ganz wichtig. Es kommt immer auch darauf an, was will die betroffene Person mit dem Fall machen. Und wenn, also an den Bedürfnissen dieser Person zu bleiben, sei es das eigene Kind oder in meinem Fall eben die beratungsnehmende Person, und dann eben zu gucken, wo kann weiterer Unterstützungsbedarf geschaffen werden. Und es gibt auch im Internet mittlerweile Initiativen, die gibt es schon seit ein paar Jahren. Lovestorm ist da zum Beispiel so eine Sache, eine Initiative, wo sich dann ganz viele Freiwillige, die sich auch gar nicht unbedingt persönlich kennen müssen, eben auch digital versammeln und Gegenrede, also positive Kommentare gegen den Hate Speech setzen, Gegenrede machen, und das kann auch sehr empowernd sein für eine Person oder auch eine Vereine-Initiative, die im Internet eben von Anfeindungen betroffen sind, also sich auch UnterstützerInnen zu suchen, um eben dann auch klar in der digitalen Welt zu machen, die angreifende Person ist hier in der Mindermeinung, und auch klar herauszustellen, was hier passiert, geht so nicht.
Voll. Voll, also genau der richtige Punkt auf jeden Fall, sich da Unterstützung suchen und dann vielleicht auch so eine Unterstützergruppe quasi zu suchen. Ja.
Und was ja jetzt schon sozusagen die ganze Zeit immer wieder so mitschwingt, ist halt das Thema Medienkompetenz. Und da würde ich von euch ganz gerne mal wissen, inwiefern muss Medienkompetenz beziehungsweise das ganze Thema, dass man das, was man halt im Internet findet, auch hinterfragt, schon einfach viel früher in der Schule thematisiert werden?
Ich habe häufig das Bedürfnis zu sagen, in der Schule wird es schon thematisiert. Es gibt nicht jetzt so einen Lehrplan, wo das irgendwie so als Punkt draufsteht oder so, aber ich kriege schon ab und zu mal mit, dass Lehrkräfte selber so Medienkompetenz oder vor allem auch Quellenkompetenz, ist ja auch ein ganz zentraler Punkt in Geschichtsunterricht und so, dass man sich da schon ein bisschen mit auseinandersetzt. Und wie gesagt, Jugendliche haben sowieso oder junge Leute und Jugendliche haben sowieso schon sehr viel Kontakt und sind oft genug auch auf irgendwelche Fake-Links reingefallen, wo dann Rick Astley sie mit Never Gonna Give You Up ansingt oder so. Natürlich ist es noch nicht genug. Es braucht schon noch ein bisschen mehr Medienbildung, ein bisschen bessere Kompetenz vom technischen Umgang, aber vor allem auch zum gesellschaftlichen Umgang mit Medien so. Und ich würde aber auch nochmal ein Spotlight werfen auf genau die nicht junge Generation, weil, wie schon einfach gesagt, das ist meistens dann die Generation, an die sich dann gewandt wird, wenn Hilfe gebraucht wird wirklich. Und wenn die aber nicht wissen, worum geht es eigentlich und das nicht einordnen können, dann können sie auch nicht helfen. Das ist halt dann manchmal die traurige Erfahrung, wenn man zur Polizei geht und sagt, hier, dieses und jenes ist vorgefallen. Und die Polizei sagt, ja, kenne ich nicht, keine Ahnung, was das jetzt soll. Und so, wenn man es nicht erkennen kann, dann kann man auch nicht dann dazu handeln. Deswegen Medienbildung total wichtiges Thema, aber nicht nur für junge Leute.
Ja, vielleicht ergänzend dazu, ich würde schon sagen, dass das ein zentrales Thema sein sollte in Schule, sei es jetzt in Form von einem eigenen Fach. Ich bin jetzt kein Bildungsexperte in dem Sinne, das müssen andere klären, oder eben, wie Wiet schon gerade gesagt hat, vielleicht eher als Element in unterschiedlichen Unterrichtsfächern. Da bietet sich der Geschichtsunterricht an, da bietet sich aber irgendwie auch das Fach Deutsch an, wenn man irgendwie, keine Ahnung, aktuelle Zeitungstexte nach ihrem Stil untersucht, kann man natürlich auch gleichzeitig gucken, dass man mal Quellen mitprüft und guckt, wo kommt das Ganze überhaupt her und wie funktioniert Sprache denn überhaupt. Ne? Also das einzufügen, möchte aber auch gleich nochmal die Lanze brechen, Schulen dafür nicht zu überfrachten. Und das kenne ich aus meiner eigenen professionellen Praxis. An Schule werden so viele Forderungen rangebracht, dass man, glaube ich, gut gucken muss, auch Schüler nicht zu überfordern und dann eher zu gucken, ob man nicht einzelne Lehrerinnen und Lehrer, und da bin ich wieder bei dem Punkt, den Wiet gerade gesagt hat, die ältere Generation fit zu machen, eben mehr Medienpädagogen an Schulen einzusetzen oder Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer. anzubieten, damit die sich eben fortbilden können, um dann eben, wenn es zu Fällen kommt, die wir gerade auch besprochen haben, wo es ja Beispiele gab, dann aktiv handeln zu können und die Schülerinnen und Schüler nicht in so ein Loch reinfallen zu lassen, im Sinne von, der interessiert ja eh keinen und ich bekomme ja keine Hilfe, und damit eher nochmal das Trauma oder den Fall zu verstärken, anstatt einen guten Rahmen zu schaffen, damit umzugehen. Und ergänzend dazu möchte ich sagen, es braucht jetzt in Bezug auf den Rechtsextremismus oder um Einzelfragmente dieser Einstellungen, also ich glaube, das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, das habe ich eingangs vergessen, nicht jeder, der jetzt rassistisch denkt, ist ein waschechter Rechtsextremist, sondern es gibt eben diese organisierten Strukturen und es gibt eben, ich denke, das ist ja deutlich geworden, eben bestimmte Vorurteilsstrukturen, die im Kopf sind, und um gegen die vorzugehen, glaube ich, braucht es, und da gibt es auch schon schöne Initiativen, auch bei uns im Landkreis, eine Förderung von Demokratieverständnis von klein auf. Also in den Kindergärten, in den Grundschulen, auch in Vereinen, in zivilgesellschaftlichen Strukturen, da eine demokratische Teilhabe wirklich zu leben, ist die zweite Schiene, die man neben Medienkompetenz auf jeden Fall mitdenken muss und eben nicht nur mit dieser Präventionsbrille, wir wollen hier was verhindern, prinzipiell oder potenziell sind ja alle Schülerinnen und Schüler zukünftige Rechtsextremisten, sondern eher in einem wertschätzenden Umgang mit Schülern und Schülern zu gehen, nämlich sie zu guten Demokratinnen zu erziehen, indem man ihnen eben die Vorteile unserer Gesellschaftsstruktur beibringt, indem man eben ihnen die Vielfältigkeit unserer Gesellschaft auch an der Schule näher bringt und es auch wertschätzt, dass wir eben in einer sehr vielfältigen Gesellschaft leben, in der Teilhabe ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, / sein sollte.
Und eine Sache würde ich da ganz gerne nochmal wissen, bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen. Wir haben noch 4 Minuten. Es ist ja mittlerweile so, der Zweite Weltkrieg, der liegt jetzt bald 80 Jahre zurück. Und je weiter wir in der Zeit voranschreiten, desto weniger Zeitzeugen sind logischerweise noch am Leben. Und wir kennen das ja noch so aus unserer Schulzeit, dass wirklich dann früher die Zeitzeugen bei uns in die Schule gekommen sind, sich mit uns hingesetzt haben und dann erzählt haben von ihren Erfahrungen. Wir konnten nachfragen. Und das wird ja immer weniger. Und inwiefern müssen da jetzt vielleicht auch neue Wege gefunden werden, damit Schülerinnen und Schüler sozusagen für diese Gräueltaten der NS-Zeit sensibilisiert werden können? Und wie können diese Wege aussehen?
Also um es ein bisschen fies zu beantworten, es gibt ja leider immer noch Opfer dieser Ideologie. Es gibt ja immer noch Betroffene, auch jetzt und heutzutage in den letzten Jahren, die Opfer geworden sind von Rechtsextremisten. Klar, die Zeitzeugen vom Zweiten Weltkrieg, die sind langsam alle sehr, sehr alt, aber es gibt auch einfach wieder neue, junge Menschen. Denen muss man auch zuhören, auf jeden Fall. Also da ist es kein Mangel an Betroffenen, mit denen man reden kann, so. Sondern es gibt wirklich leider immer noch genug oder zu viele auf jeden Fall, die Opfer geworden sind von Rechtsextremisten oder irgendwie von ihrer Gewalt betroffen sind. So, also da gibt es schon viele, viele Möglichkeiten. Es gibt aber auch ganz viele, ne, wenn man wirklich jetzt nochmal so auf den Zweiten Weltkrieg zurückkommen möchte und wirklich diese die Nazis damals. Es gibt so viel, was man sich angucken kann. Es gibt in Hannover hier zum Beispiel das Zeitzentrum Zivilcourage, wo man sich angucken kann, was ist eigentlich in Hannover passiert, wer hat hier gelebt und wie wurde quasi das Leben beeinflusst von den Menschen hier durch die Herrschaft der Nazis. Es gibt ganz viele gute Museen, Computerprogramme auch, die man spielen kann, um sich mit diesen Thematiken auseinanderzusetzen. Also da gibt es alles, was das Bildungsuniversum quasi hergibt. Wenn man sich damit auseinandersetzen möchte, dann geht das.
Das würde ich unterstützen wollen. Also einerseits diesen Punkt zu gucken, okay, diese Vorurteilsstrukturen, die gehen heute noch, werden fortgeführt, also die aufzugreifen, im Unterricht beispielsweise, wenn wir von Schule sprechen, und gleichzeitig eben sich nicht nur auf Zeitzeugen zu fokussieren. Es gibt so ein bisschen die ketzerische Aussage, warum brauchen wir denn für ein würdiges Gedenken die Unterstützung oder den Zuspruch von Zeitzeugen, die uns erzählen, wir haben doch auch eine eigene Verantwortung, quasi die Erinnerung wachzuhalten. Damit bürden wir Zeitzeugen auch ziemlich viel auf, oder haben wir ihnen vielleicht auch viel aufgebürdet, wenn man gesagt hat, komm du jetzt mal zu uns und erzähl uns mal, wie das war, anstatt auch ein aktives eigenes Auseinandersetzen damit zu schaffen. viele Menschen, die in Deutschland leben, haben eine eigene Familiengeschichte, die im Nationalsozialismus auch verhaftet ist. Also sich da mal mit auseinanderzusetzen, was haben denn Oma und Opa, was haben denn die Urgroßeltern im Dritten Reich gemacht? Und da hat man dann auch die Möglichkeit anzudocken und zu gucken. Das ist vielleicht nicht so in Anführungsstrichen angenehm, als ein Opfer der Nationalsozialisten sprechen zu lassen, aber es ist auch eine Möglichkeit des Erinnerns- und Erinnerungsarbeit. Und da sind auch gerade die Gedenkstätten sehr aktiv dabei, eben auch neue Formate zu finden. Eine ganz klassische Möglichkeit, wenn wir jetzt nochmal auf die Zeitzeugen zurückkommen, ist natürlich die Digitalisierung von Zeitzeugengesprächen und eine Biografiearbeit anhand dieser Interviews. Also das ist auch eine Möglichkeit. Ganz toll passiert es zum Beispiel auch hier selbst im Landkreis in der Ausstellung, die an der berufsbildenden Schule angesiedelt ist, wo es um die ZwangsarbeiterInnen geht, die im Landkreis hier gelebt haben. Also da wird auch, da müssen nicht Zeitzeugen vor Ort sein, sondern da wird eben mit Dokumenten gearbeitet, mit Videos, mit Alltagsgegenständen, mit denen die damals eben gelebt haben. Und daran kann man auch andocken. Also da würde ich unterstützen. Es gibt da eine mannigfaltige Idee, Gedenken eben trotz dem traurigen Zustand, dass eben viele Zeitzeugen nicht mehr leben oder mittlerweile ein sehr betagtes Alter erreicht haben, eben Gedenkarbeit zu machen.
Und um zum Schluss noch einen positiven Spin raufzugeben, es gibt ja auch empowernde Maßnahmen. Es gibt ja Gruppen und Leute, die man unterstützen kann, wo man sich positiv für einen gesellschaftlichen Wandel irgendwie reinbringen kann, wo man Menschen unterstützen kann, in der Gesellschaft wirklich auch wahr und ernst genommen zu werden und so. Und man kann auch einfach ganz tolle Sachen machen und nicht immer nur den Blick auf die negativen Sachen setzen, sondern wirklich auch einen positives Engagement reinbringen.
Was mir auf jeden Fall noch einfällt, um sozusagen das in die heutige Zeit noch mit zu katapultieren, der Instagram-Account Ich bin Sophie Scholl, wo dann auch nochmal so ein bisschen Revue passieren gelassen wird, was sie dann sozusagen im Zweiten Weltkrieg durchgemacht hat als Teil der Widerstandsgruppe Die Weiße Rose. Und da lässt sich auf jeden Fall auch nochmal so einiges sehen. Wir müssen jetzt leider zum Ende kommen, aber eine letzte Frage habe ich noch an euch und ich würde euch bitten, die in einem kurzen Satz zu beantworten, nämlich was möchtet ihr denn unseren Zuschauerinnen und Zuschauern beziehungsweise unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu dem Thema Rechtsextremismus im Netz denn nochmal am allermeisten ans Herz legen?
Ich würde starten und ich glaube, ich kann es relativ kurz halten, sich nicht scheuen, sich Beratung und Hilfe zu holen und gleichzeitig ein waches Interesse zu haben, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, weil es eben, das ist, denke ich, deutlich geworden, ein sehr großes und diverses Thema ist und eben auch Beratungsstellen zu nutzen, die vor Ort sind, Informationsstellen zu nutzen, die vor Ort sind. Da kann ich vielleicht auch noch mal kurz Werbung für meine Stelle machen, sich also eben auch, wenn man hier im Landkreis lebt, sich bei mir zu melden, um dann eben gemeinsam zu schauen, wie man mit unterschiedlichen Situationen, die wir heute gestriffen haben, umgehen kann.
Ich gebe gerne mein Plädoyer raus, was ich total gerne rübergebe. Was halt Gaming angeht, einfach selber spielen. Einfach mal mit den Leuten sich ransetzen und zusammen was zocken, sei es mit den eigenen Kindern oder einfach mit den Freunden und dann mal gucken, was passiert da eigentlich so. Vielleicht sich das auch erklären lassen, was auch immer da los ist. Und dann kriegt man ein viel besseres Gefühl, was eigentlich da passiert. Und wenn es dann problematische Inhalte gibt, dann natürlich Beratung und Unterstützung holen. Aber erstmal gucken, gibt es überhaupt ein Problem? Und das ist im Gaming einfach am besten, wenn man es selber mal probiert hat.
Das nehme ich mal als Schlusswort. Dann vielen Dank an dich, Wirt, und vielen Dank an dich, Jonas. Ja, das waren unsere heutigen Experten. Einmal Bildungsreferent Wirt Huang von der Amadeo-Antonio-Stiftung und dann noch Jonas Huwald von der Stelle zur Förderung von Vielfalt, Demokratie und Toleranz beim Landkreis Göttingen. Und ja, dem ist jetzt nichts mehr hinzuzufügen, außer die Sendetermine im Stadtradio Göttingen sozusagen. Denn unser Medientalk, der wird nochmal diese Woche wiederholt und zwar am 20. Mai um 20 Uhr auf der 107,1. Und wer da nicht einschalten kann oder mag, der hat dann nochmal am Montag die Möglichkeit, nämlich am 23. Mai um 10.05 Uhr beziehungsweise direkt nach den Lokalnachrichten. Und unser nächster Medientalk, der hat dann zum Thema App in die Schule, also Anton, Antolin und Co., da wird es auf jeden Fall auch wieder bunt zugehen. Als Experten dabei haben wir dann Tim Krieger und Irina Kubicki und der Termin wird dann Mitte Juni sein. Und bis dahin, falls ihr sie noch nicht kennt, könnt ihr gerne auch nochmal die bisherigen Medientalks hier vom Landkreis Göttingen euch anschauen. Einfach hier bei YouTube Medientalk Südniedersachsen eingeben und dann habt ihr da auch schon die Auswahl vor der Nase. Ja, und in diesem Sinne, dann sage ich mal, bis zum nächsten Medientalk und macht's gut.